Hallo miteinander. Da ist Claudia und das ist der Podcast «Die Stadt und die Natur». Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter feuchter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unseren Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch grosse Veränderungen. In meinem Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas zu sagen darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. Wenn man im Sommer auf dem Mäuerli vom Rosengarten sitzt, vielleicht mit einem Glas in der Hand, dann liegt unter einem die Berner Altstadt und die Aare, die einen Bogen um sie herumzieht. Das UNESCO-Welterbe sieht je nach Licht, Tages- und Jahreszeit immer wieder anders aus. Und man versteht, warum Maler gerne das gleiche Sujet immer wieder zeichnen. An diesem Morgen ist aber Winter und als ich die ersten Aufnahmen mit dem Mikrofon mache, höre ich, wie laut die Stadt tönt. Unten geht der Aargauer Stalden vorbei, eine alte historische Strasse, wo, wie es der Name sagt, in Aargau fährt. Wer aber auf die Altstadt fixiert ist, übersieht die Wiese am Hang gerade unten dran zwischen Strasse und dem Rosengarten. Und, meine Damen und Herren, die Wiese ist von nationaler Bedeutung. Ich treffe den Wolfgang Bischof, Botaniker, Spezialist für Wiesen und einheimisches Saatgut und Unternehmer, der Naturschutzlösungen für Städte, Gemeinden und Landwirtschaft anbietet. Wir machen unser Gespräch mit dem korrekten Corona-Abstand. Was bedeutet, dass man den Wolfgang Bischof trotz dem Strassenlärm gut hört und mich leider ein bisschen weniger. Er erzählt mir, was an dieser Wiese denn so besonders ist.
Ja, das ist tatsächlich eine der schönsten Wiesen in Städten, die es gibt, schweizweit. Und sicher auch eine der grössten. Die Magerwiese liegt in einem Steilhang drin. Das ist sehr oft eigentlich eine günstige Voraussetzung, dass sich artenreiche Wiesen überhaupt anfangen zu entwickeln. Gute Besonnung und dann auch eher magere Böden, die begünstigt werden natürlich durch eben die gewisse Steilheit und die Exposition selber. Geschichtlich gesehen ist es natürlich auch so, dass man die Flächen, die sehr steil sind, natürlich auch nicht düngt hat, weil Dünger ist bis vor ein paar Jahrzehnten noch Mangelware gewesen. Den Dünger hat man eigentlich nur gebraucht dort, wo man hat Getreide und Herdöpfel angebaut und alles, was eigentlich Futterwiesen waren oder auch Weiden von Tieren, hat man nicht noch zusätzlich gedüngt. Und darum hat sich da im Laufe der Jahrhunderte eine sehr artenreiche Pflanzengesellschaft ausbilden können, die durch das jährliche Mähen einmal, zweimal nachher eigentlich so einen schönen Magerwiesentyp hat gegeben. Magerwiesen, oder der Begriff Magerwiesen, ist eigentlich so ein Sammelbegriff. Jetzt da hier redet man auch von einer Trockenwiese oder von einer Halbtrockenwiese, wenn man es noch genauer nimmt. Die Halbtrockenwiesen, das sind von den artenreichsten Wiesentypen, die es gibt. Also Wiesentypen oder Lebensräume, etwa 50 verschiedene Typen in der Schweiz. Und die Halbtrockenwiese ist eine von den allerartenreichsten. Also typischerweise hat es in solchen Wiesen auch immer Orchideen drin oder hier. Findet man Orchideen nicht so auffällig, aber dafür zum Teil umso seltener und speziell. Einerseits ist das grosse Zweiblatt da drin, das ist sehr eine häufige Orchidee. Und wie es der Name schon sagt, hat die Orchidee als Merkmal einfach zwei grosse Blätter, die auf der gleichen Höhe stehen. Also botanisch sagt man dem dann gegenständig. So wie zwei grosse Eier, also von der Form her eiförmige Blätter, die also waagrecht abstehen und dann aber einen relativ unscheinbaren Blütenstand, der so grünlich-gelbe kleine Blüten macht, die eben nicht von Bienen oder Schmetterlingen bestäubt werden, sondern eher von kleineren Arten, Käferli, wo Farben nicht so eine Rolle spielen wie bei anderen Insekten.
Was mir aufgefallen ist, weil ich dann mal gewusst habe, dass es jetzt von nationaler Bedeutung ist, ist, dass es dort eine so eine Spitze oder eine Rundummel hat, die wild aussieht. Kannst du mir kurz erklären, was das ist?
Was zum Teil ein bisschen wild aussieht oder so ein bisschen eher unpflegt, einmal für gewisse Leute, die gerne haben, wenn alles gebützelt ist, sind die Rückzugsflächen, sagt man denen. Und, oder auch Altgrasflächen oder Altgrasstreifen, klingt ein bisschen weniger schön. Die Rückzugsflächen sind sehr wichtig. Das hat man in den letzten Jahren bewiesen, auch durch wissenschaftliche Publikationen. Gerade wenn gemäht wird, oder, dann verschwindet innerhalb von kürzester Zeit für viele Insektenarten eigentlich die Grundlage, sei das der Blütenreichtum, aber auch vor allem die Struktur schon allein von diesen Pflanzen, oder, für Spinnen, die zum Beispiel die Radnetze bauen in diesen Gräschen. Da gibt es verschiedenste Situationen, die dann eben durch den Schnitt vom Gras wegfallen. Die Tiere sind ja in der Regel mobil und können dann sich in die Rückzugsflächen zurückziehen. Und in den Rückzugsflächen selber können ja zum Beispiel Pflanzen, die noch nicht ihren Zyklus abgeschlossen haben, noch nicht die Samenreife erreicht haben, können dort auch noch absamen. In der Regel tut man die Rückzugsflächen jedes Jahr ein bisschen an einen anderen Ort her. Und zum Teil eben sieht es so ein bisschen unordentlich aus, aber Unordnung ist eigentlich oft das Beste zum Erhalt der Artenvielfalt. Auch im eigenen Garten und eben hier auf dieser Wiese. Man sieht so ein bisschen brünere Flächen, wo noch eben Gras da ist aus diesem Jahr. Und das sind die Rückzugsflächen.
Kannst du mir mal sagen, die Magerwiesen, die tut man im Durchschnitt zweimal pro Jahr mähen. Warum tut man sie denn überhaupt mähen, wenn das eben für die Insekten nicht gut ist?
Die muss man mähen. Meistens mäht man sie zweimal pro Jahr. Oder die meisten Standorte haben die Eigenschaften, dass man zweimal mähen muss. Da hier tut man gewisse Bereiche sogar nur einmal mähen. Das ist eben ein Sonderfall, ein sehr magerer. Wenn man es nicht würde mähen, dann nachher würde mit der Zeit da hier anfangen, kleine Bäume und Büsche wachsen. Was nicht schlecht wäre in diesem Moment. Aber je länger dass man zuwartet, umso mehr wird sich dann die Fläche auch zu einem Wald entwickeln. Wenn da hier ein Wald würde stehen, dann wäre das ist per se nichts Schlechtes. Aber jetzt gerade hier, in dem Fall, wo man so eine artenreiche Gesellschaft von Pflanzen und Tieren hat, eben durch die Wiese und nicht durch einen Wald. Wenn man eine Wiese erhalten will als Wiese, dann muss man sie einfach schneiden. Und je nach Wüchsigkeit und je nach Artenzusammensetzung, sind es bei schönen artenreichen Wiesen so 1 bis 2 bis maximal 3 Mal pro Jahr. Und gerade auch für die kleinwüchsigen, langsam wüchsigen Arten, die es da auch drin hat, ist ein jährlicher Schnitt ganz essentiell. Also man könnte da 3-4 Jahre warten und nichts machen, dann würden da natürlich immer noch sehr viel Gräser vorhanden sind und krautige Pflanzen, aber gerade die ganz kleinen, die sehr viel Licht brauchen, das sind auch die ersten, die verschwinden und das wäre dann eben schon ein Problem. Also da würde man schon innerhalb relativ wenigen Jahren zum lokalen Verschwinden von gewissen Arten eben durchs Nichtmachen eigentlich das Gegenteil erreichen. Man sieht so jetzt den Dunger, oder? Wenn man Gras einfach lässt wachsen, irgendwann ist dann die Pflanze ausgreift, die oberirdischen Teile sterben gegen das Ende des Jahres auch wieder ab. Die Restbestände, die jetzt noch ersichtlich sind, oder, die werden dann auch wieder mineralisiert durch Mikroorganismen, düngen hier den Boden wieder auf und führt eigentlich mittelfristig zumindest zu einem Aufdüngen vom Boden, zu besseren Konditionen für Arten, wo man eigentlich in den Fettwiesen hat, wo eher eben für die landwirtschaftliche, futterbauliche Nutzung von Vorteil sind, aber die muss man eigentlich möglichst nicht fördern in solchen Beständen. Oder darum ist es eben auch wichtig, dass man daran denkt, dass man die Flächen schneiden muss. Ich muss vielleicht da in Klammern sagen, ich bin Botaniker. Wenn jetzt ein Zoologe vor diesem Mikrofon würde stehen, dann hätte er es vielleicht noch ein klein anders formuliert. Da hier habe ich jetzt aber nicht so schlechtes Gewissen. Gerade hier jetzt, oder, haben wir eine Situation, die sehr isoliert ist. Wir haben eigentlich Siedlung, grossflächig rund um die Fläche. Es hat da natürlich auch Insektenarten, es hat da interessante Insektenarten, aber durch die fehlende Vernetzung da hier rein und auch wieder raus, gibt es jetzt da hier irgendwas, das faunistische Potenzial angeht, ist das noch nicht voll ausgeschöpft. Wenn wir so eine Situation an einem anderen Ort haben, irgendwo am Jura-Südfuss entlang, oberhalb vom Bielersee oder Neuenburgersee, oder auch sonst im Fricktal, dann hat man dort einfach rein von den Tieren her noch ganz andere Highlights, die man entdecken kann. Aber die kommen einfach schlichtweg jetzt hier in diesem Fall nicht daher.
Wenn ich Mager höre, dann höre ich irgendwie, oh, da hat es nicht viel Nährstoff drin. Wenn ich Fett höre, oh, da hat es ganz sicher einen Haufen.
Genau, das ist so, je magerer, umso artenreicher. Das ist eine der wenigen Faustregeln, die ökologisch relevant sind. Je magerer, umso artenreicher. Das stimmt zumindest bei den Wiesen. Durch die Tatsache, dass die Böden höchstens ein bisschen Nährstoffe aus der Luft bekommen, die es auswäscht, und nicht noch durch Kunstdünger oder Mist oder Gülle, die hier zusätzlich gedüngt werden, haben vor allem Arten eine Chance, die eher langsam wachsen, die kleinwüchsig sind, die sich spezialisiert haben im Laufe der Evolution an eher missliche Umstände. Und von diesen Arten gibt es einfach viel mehr als Arten, die sich auf eine Situation eingestellt haben, die sehr nährstoffreich ist. Und die Arten, die sich auf die nährstoffreiche Situation eingestellt haben, das sind dann eben die Konkurrenzstarken. Das sind auch die, die zum Beispiel der Landwirt, eine Kuh, die 25, 30 Liter Milch gibt pro Tag, die verfüttern will. Das sind ein paar wenige Grasarten, die sehr schnell wachsen. Und dann, in dem Fall hier jetzt, wenn man solche hat, und dann eben würde auch noch die fördern durch Düngung, die würden dann eigentlich die kleinen Pflänzchen, die kleinen Arten abschatten und die hätten zu wenig Licht und würden dann eigentlich durch das nicht mehr vorkommen, wie überwachsen werden. Und man findet die dann noch 2-3 Jahre da drinnen, die kleiner wüchsigen Arten, aber die versticken dann, man sagt das, die haben kein Licht mehr und können nicht mehr wachsen, können nicht mehr absamen und dann irgendwann ist dann vorbei, also sind die weg.
Du hast gesagt, die Landwirtschaft ist ein Gut, wenn man Fettwiesen hat. Das ist also nicht einfach des Teufels, Fettwiesen zu haben.
Mit dieser Art und Weise, wie heute die Schweizerinnen und Schweizer konsumieren, mit dieser Wertschätzung, die man diesen Produkten gegenüberbringt, oft nicht so eine Höhe, eben leider. Das Essen selber hat ja nicht mehr so viel Wert. Muss man sich auch nicht wundern, oder produziert die Landwirtschaft sehr intensiv und intensiv produzieren heisst immer auf Kosten von etwas anderem. Also das ist dann eben sehr oft die Umwelt. Das ist oft auch das Tier selber, wo jetzt nicht optimale Bedingungen hat, teilweise, wenn es um die Tierproduktion geht. Und wenn man jetzt einfach an eine Kuh denkt oder an ein Rind und an eine Situation beim Landwirt, wenn der Bauer die Stalltüren auftut und vor dem Stall aussen stehen 2 gleich hohe Wiesen. Oder einfach so schöne, so richtige Momente, wo so noch grün und eben die eine die ist vielleicht ein bisschen weniger grün, eher eine magere Wiese, noch ein bisschen mit anderen Farben drin. Wenn man ein Rindvieh wählen lässt, oder eine Kuh, die 25, 30 Liter Milch soll geben pro Tag, die steht immer in eine Fettwiese rein und geht fressen. Die geht nicht in die Magerwiese drin. Natürlich kann man heute auch als Konsument auch mit bestimmen, was man konsumiert und was man für eine Landwirtschaft will. Aber wenn man in die Regal schaut, dann hat es offensichtlich immer noch sehr viele Bedürfnisse rum, die eigentlich eher nur den Preis berücksichtigen und alles andere weniger. Und in diesem Zusammenhang muss man noch sagen, also die Landwirte selber haben ja gleichzeitig auch den grössten Teil der Magerwiesen in der Schweiz. Egal, ob das Halbtrockenwiesen sind oder auch eher, sagen wir jetzt, leicht feuchte Wiesenbestände, die teilweise auch sehr mager sind. Und sie bewirtschaften dahin, das ist jetzt ein Sonderfall in der Stadt, oder? Und in der Stadt gibt es im öffentlichen Grün je länger, je mehr, zum Glück artenreiche Grünflächen. Aber der grösste Teil von unseren artenreichen Grünlandlebensräumen ist natürlich schon von der Landwirtschaft pflegt und genutzt. Oh, das ist auch richtig so. Eine Wiese soll ja auch Futter abwerfen. Eine Weide soll auch da sein, für ein Tier zu ernähren. Wir haben ja daraus eine Wertschöpfung. Wir wollen die auch. Und der Aargauer Stalden, die Wiese soll da natürlich möglichst ewig bleiben, in meinem Verständnis. Aber gerade jetzt an anderen Orten habe ich zumindest die Meinung, dass wenn etwas dann nicht mehr auch einen Nutzen bringt, oder jetzt in Form von Tierfutter, dann ja, ist es schwieriger, dass auch, da gibt es einfach den naturschützerischen Wert noch, der natürlich gewissen Orten zumindest einfach den Weitererhalt rechtfertigt. Aber sonst haben wir natürlich noch Hunderte von Situationen, wo man muss sagen, gut, die Wiese, wenn es diese Wiese nicht mehr gibt, dann ist es nicht wirklich schade, oder? Wenn da ein Wald drauf wächst, so what, oder? Dann ist es halt Wald. Der Wald ist ja auch Lebensraum für viele Tierarten, oder? Und für Pflanzen. Also man muss nicht zwingend jede Wiese erhalten, in jedem hinterletzten Schattenloch. Bös gesagt, man muss irgendwie einfach sich bewusst sein, dass das alles eine gewisse Dynamik hat.
Der Rosengarten ist einer der schönsten Parks von Bern. Vor langer Zeit war er ein Friedhof. Jetzt hat es dort aber natürlich wunderschöne und viele verschiedene Arten von Rosen, auch Rhododendren, ein Teich, Bäume und so weiter. Der Park wird intensiv und gern von Touristen wie Berner und Bernerinnen genutzt. Wir haben darum zum Vergleich zur Wiesen am Aargauer Stalden auch wollen über den Rasen in der Mitte des Parks reden.
Das ist ein Gebrauchsrasen. Man sieht es jetzt, obwohl wir jetzt im Winter da stehen. Es hat Leute, die jetzt sogar noch da drauf sind, wenn man im Sommer hierher kommt, hat es da jenste Leute, die sitzen, liegen, spielen auf dieser Fläche. Das Gras, das da drauf wächst, muss relativ viel vertragen. Also an Tritt und an Belastung. Die Leute, die sich auf diesem Rasen aufhalten, haben ohne gewisse Erwartung, sage ich, oder einen Anspruch. Es muss kurz geschoren sein, damit man ein bisschen schütteln kann, auf Frisbee spielen und schön liegen kann. Man sollte nicht zu viele offene Stellen zwischen diesen Gräsern haben, dass man nicht dreckige Kleider bekommt, wenn man absitzt und schön weich gepolstert hockt. Darum ist da hier eigentlich der Gebrauchsrasen die richtige Lösung. Also dort, wo, egal ob das im eigenen Garten ist oder ob das im öffentlichen Raum ist, dort, wo man weiss, dass Kinder spielen, wo man weiss, dass Leute liegen, sitzen, bräteln, was auch immer machen, dort darf man auch keine Wiese machen. Oder? Und ein Rasen ist eben eher eine artenarme Fläche, also die besteht nur aus wenigen Grasarten. Und klar, hat noch ein paar spontan wachsende, sonst so Begleitarten drin, sagt man denen. Der Rasen, der wird häufig geschnitten und er wird auch düngt. Also wenn man da jetzt einfach nur schneiden würde, dann nachher, gäbe ich das nie so einen schönen, dichten Bestand in diesem satten Grün. Und weiter muss man die Bestände zum Teil auch noch, ich weiß nicht, ob man das da macht, aber ich nehme es an, dann auch wieder im Herbst, ein paar Jahre sicher. Man macht so Löcher drin, mit zylindrischen Löcher, wo man dann Sand rein tut, damit Sauerstoff reinkommt und der Boden so auf eine Art zusätzlich gelochert wird. Es nimmt dann so wie Zäpfchen raus und man füllt dann Sand rein, damit der verdichtete Boden oder dann wieder auch Luft bekommt und dort eigentlich die ganzen Prozesse, die im Boden stattfinden, wunschgemäss können ablaufen. Etwas, das oft vergessen geht, oder jetzt im Wunschdenken von Leuten, die lieber noch mehr farbige Wiesen würden sehen oder noch mehr Biodiversität. Ich denke, Biodiversität erhöhen oder Grünflächen aufwerten kann man vor allem dort, wo nicht ein Nutzen vorhanden ist noch, oder ein anderer Anspruch von der Gesellschaft da ist, um die Fläche zu nutzen. Oder wenn es eine Fläche ist, die auf eine Art überflüssig ist und es ist heute immer noch Rasen, oder? Dann muss man sich überlegen, ja, was macht man denn mit dieser Fläche wirklich? Und wenn die Bedingungen gut sind, oder, dann kann man eigentlich sagen, ja komm, dann machen wir doch jetzt eine Wiese draus. Das ist das, was im Siedlungsraum schon je länger, je mehr passiert. Und es gibt da schon Gemeinden, wo eben einer seit gut unterwegs sind. Dann gibt es auch viel in meiner Wahrnehmung eher kleinere Gemeinden, wo noch viel Potenzial da ist.
Gibt es da eine Art Güterabwägung, die man machen muss, wenn es zum Beispiel um einen Stadtgarten geht, der einem persönlich gehört?
Ich denke jetzt gerade, wenn ich an all die Kinder denke, in der Stadt, dann brauchen vor allem auch die Platz zum Spielen und Raum, um sich entfalten. Und irgendwann werden die vielleicht auch älter. Und im Privatgarten wird der Rasen ein bisschen weniger stark genutzt. Und dann kann man das etwas in Betracht ziehen. Man muss sich auch um die beschränkte Wirkung bewusst sein. Klar ist es gut, wenn man im eigenen Garten auch möglichst alles versucht beizutragen, damit auch der einen ökologisch hohen Wert hat. Aber mir dünkt es, ich nehme in den letzten Jahren vor allem einfach eben die Message vor allem wahr, wenn es um einen Naturschutz geht oder um einen Erhalt von Artenvielfalt, man das einfach da auch keine falschen Illusionen machen, oder? Die ganz seltenen Wildbienenarten, die kommen nie in die Gärten oder vielleicht ein paar wenige. Die seltenen Wildbienenarten, die brauchen Flussauen intakte, oder? Damit sie ihren Lebensraum haben. Andere Arten brauchen grosse Kulturlandschaften, wie ein Neuntöter, der Hecken braucht und verbuschte Weiden oder so, zumindest artenreiche Weiden in der Nähe. Da gibt es x Beispiele, auch wenn wir an all die Amphibien denken, oder? Die profitieren höchstens marginal von all diesen Aufwertungen in den eigenen Gärten. Natürlich findet so eine Sensibilisierung auch statt für dann, ich sage jetzt mal, auch die umfassenderen Probleme, die man hat beim Erhalt der Biodiversität. Aber mir ist es alles ein Anliegen zu sagen, dass einfach die Wirkung eine sehr beschränkte auch ist. Nichtsdestotrotz bin ich bemüht, möglichst das Optimum rauszuholen bei mir in unserem Garten, wo ich noch als Abwart in unserem Mietshaus pflege. Die Wirkung ist eine beschränkte.
Und plötzlich sind die Geräusche von der Stadt im Hintergrund verschwunden. Dafür ist eine ganze Traube von Kindern mit ihrem Kinski-Lehrer auftaucht. Sie haben den Rasen genauso bespielt, wie der Wolfgang Bischof vorher gesagt hat. Und sie sind auf die Bäume in der Nähe hochgeklettert.
Ich finde, zuerst sollen wir die Kinder spielen. Dort, wo sie spielen wollen. Und dort, wo die Kinder spielen wollen, dort hat für mich, auch als Hardcore-Ökolog, einfach zuerst mal die Kinder der Anspruch, den sie ausleben können. Wenn dort ein bisschen weniger Arten wachsen, dann ist das auch nicht so schlimm. Und jetzt noch im Zusammenhang mit den Gärten, oder? Was oft unterschätzt wird, ist also erstens die Kleinräumigkeit, Kleinflächen, die man aufwerten kann. Gerade wenn es ums Aufwerten geht, wenn man eine artenreiche Wiese an einem Ort etablieren will, dann muss man wissen, es gibt Randeffekte, sagt man dem. Das ist Schatten zum Beispiel vom Haus nebendran oder vom eigenen Haus oder von einem grossen Baum, die dazu führen, dass eigentlich dort die Bestände, wenn die wachsen, nicht so artenreich werden wie ein Aargauerstall, der jetzt oder irgendeine schöne Halbtrockenwiese am Jura-Südfuss. Das ist einfach so. Also, zumindest nicht, wenn man sie einigermaßen einfach lassen lässt. Einfach nicht dauernd noch mit dem Häckerli und mit dem Samentütli noch wieder neues Zeug reinbringt. Also, man will ja dann mal irgendwann wie nur noch schneiden, oder? Und eigentlich sonst nichts mehr machen. Und das ist von mir aus gesehen die richtige Handhabe. Und nicht noch dauernd noch mehr rumküdeln und noch zwei, drei Arten mehr reinbringen. Das bringt sie in meinem Verständnis zumindest nicht, oder? Und das ist etwas, wo man sich auch muss bewusst sein. An vielen Orten werden schöne Flächen, wo zum Beispiel jenste Moosarten wachsen, werden dann vertikutiert und werden umgraben und angesäht mit einer artenreichen Mischung. Meistens sind die Flächen sehr beschattet und leicht feucht auch oft. Und wenn man dort eine Wiese ansäht, dann kommen dort am Anfang vielleicht 15 Arten, noch 20 mit den Begleitern, die dann auch wieder verschwinden. Aber wenn man vorher mal die Moosarten anschauen und hat gezählt, wie viele Moosarten das es sind, dann wären wir dort auch schon locker auf 15, 20 oder? Und die sind dann einfach weg. Wenn man neu baut, oder, dann wäre es zumindest mein Wunsch, oder, dass man wirklich, wenn es um die Begrünung geht, halt einfach einheimische Arten nimmt und nicht derartige Arten, die von weit her kommen, wo es keine Bindungen gibt von Insekten und weiteren Arten, wie sich es eben hier ergeben hat im Laufe der Evolution, oder an dem Ort, wo die Abhängigkeiten da sind, wo man weiss, wenn man eine einheimische Pflanze, dann nachher können bis zu 10 Arten, Tierarten von denen profitieren. Das ist ja eine von den wenigen ökologischen Faustregeln, wo man sich so einigermaßen dran orientieren kann. Jede Pflanzen, oder? Also jede Einheimische jetzt in einen Garten bringt wieder 10 neue Tierarten irgendwie in einer Form, Nahrung oder Versteckmöglichkeit oder einen Eiablageplatz und so weiter. Und das ist eine andere Ausgangslage, denke ich, jetzt, wenn neu gebaut wird. Da liegt jetzt schon einiges drin, oder? Das stimmt, ja.
Wir sind dann ein bisschen weiter Richtung Obstberg gegangen und haben auf dem Weg an der Muristrasse gerade nochmal eine Wiese anschauen. Im Umkreis von nicht einmal 100 Metern gibt es relativ unterschiedliche Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Wiese ist nicht gleich Wiese und schon gar nicht gleich Rasen.
Wenn man das aus einer botanischen Brille heraus anschaut, dann haben wir hier relativ viele Arten, die wir jetzt in dieser Halbtrockenwiese vom Aargauer Stalden schon nicht mehr haben, weil die Umstände hier etwas anders sind. Wir haben eine andere Exposition. Sie ist nicht mehr so schön gegen Süden exponiert, die Wiese hier, sondern eher gegen Westen. Das heisst, die Sonne scheint nicht mehr so fest dran. Dann haben wir hier auch ein paar grosse Linden, die auch ihren Einfluss haben durch Abschattung. Und das führt schon dazu, dass wir hier jetzt eine andere Artenzusammensetzung haben. Also hier hat es jetzt im Gegensatz zum Beispiel zum Aargaustal, hat es mehr vom französischen Reigras, oder auf Frommental heisst das. Die Leitart, die aufrechte Trespe, die fehlt zum Beispiel hier, wo wir dann eigentlich bestandesbildend haben. Das sind dann so kleine Nuancen jetzt innerhalb von ein paar Metern, die eigentlich dazu führen, dass eine Art Garnitur sehr unterschiedlich ist. Hier haben wir jetzt auch ein bisschen weniger Arten pro Quadratmeter oder pro 100 Quadratmeter, was auch immer, als dort hinten. Weil hier jetzt in der Tendenz schon eher ein bisschen die konkurrenzstärkeren Arten kommen. Also ein bisschen mehr Nährstoff im Boden auch und nicht so extreme Umstände wie im Aargaustalden mit der Hitze im Sommer und der starken Bestrahlung, je nachdem, wo gewisse Arten zum Beispiel auch schon ein bisschen zu arbeiten machen.
Ich habe immer so den Eindruck, dass bei den Markowiesen diese Stellen, wo wirklich nichts wächst oder wo es leer ist, und dass das eigentlich auch ein Ort ist, wo so Pionierpflanzen kommen können.
In der Regel sind es immer die besten Stellen natürlich für, egal ob Pioniere oder auch andere Pflanzenarten, Keimlinge von den bestehenden Pflanzen, die wir haben im Bestand drinnen. Das sind ja alles jetzt in diesen Wiesen mehrjährige Arten oder fast ausschließlich. Es gibt ein paar Ausnahmen. 95-98% von diesen Pflanzen sind mehrjährige Arten. Und Pioniere sind eigentlich nur kurzlebige Arten. Wenn eine Wiese ein bisschen gestört ist durch verschiedene Einflüsse wie Tritt oder sagen wir noch, entlang von so ausgelaufenen Wegen bei Wiesen, hat man dann zum Teil Pioniere drin. Die können natürlich an solchen Stellen im offenen Boden besser kommen, aber die verschwinden dann auch wieder. Die offenen Stellen, wenn du das eben gerade ansprichst, sind vor allem für verschiedene Tierarten ganz wichtig. Grillen, andere Heugümperarten, die brauchen die offenen Stellen zwischen diesen Hörstchen von den Gräsern oder auch von den Kräutern, um sich aufwärmen oder um ihre Nisthöhlen graben oder ihre Eiablageplätze dort aufzumachen. Also zum Beispiel die Wildbienen auch brauchen die schütterbewachsenen, eher offenen Stellen, um dort können irgendwelche Geschäfte abwickeln, sei das Brutgeschäft oder was auch immer.
Schluss haben wir uns noch in einen wärmeren Kulturraum zurückgezogen für den letzten Teil des Gesprächs. Wie genau, wollte ich wissen, ist der Wolfgang Bischof auf die Wiese gekommen?
Das hat seinen Anfang genommen im Praktikum, das ich gemacht habe, nach dem Studium. Da bin ich in ein Büro gekommen, wo sich vor allem um artenreiche Wiesen im Landwirtschaftsgebiet gekümmert hat, wo im Kanton Aargau für den Kanton mit Landwirten Verträge hat abgeschlossen, so gesamtbetriebliche Verträge, damit die möglichst einen hohen Standard an ökologisch wertvollen Elementen und Flächen entweder noch weiter etablieren oder zumindest das, was sie haben, schon erhalten. Dort hat es mich vollgepackt. Ja. Also, und dann habe ich im weiteren Verlauf von meiner beruflichen Laufbahn eigentlich immer ja, mit Wiesen zu tun gehabt, dass sie ja auch neben dem Wald und neben ein paar weiteren die anteilsmässig wichtigsten Flächen, also Grünflächen. Und ich arbeite auch heute noch eigentlich mehr mit Landwirten als im Siedlungsraum.
Jetzt hast du ja eine Spezialisierung mit diesen Wiesen und darüber hinaus sogar noch eine regionale Spezialisierung, jetzt sagen wir es mal von der Stadt Bern, weil du gehst da regelmässig Säumle ernten.
Es ist wichtig, dass man regionales Saatgut verwendet und ich habe immer wieder solche Saatgut eigentlich wollen, auch gerade in den Kurs, wo wir die jeweils Wiesen auch aufwerten mit Saatgut, eigentlich solche Saatgut einsetzen wollen. Und ich habe nie jetzt hier in der Region solche Saatgut gefunden. Und dann habe ich auch gesagt, dann probiere ich es halt selber. Und seit letztem Jahr bin ich mit verschiedenen Maschinen unterwegs. Das sind so Maschinen, die entweder die reifen Samen aus einer Wiese wie rausschlagen oder rausbürsten in ein Auffanggefäß in so einer Wanne oder in einen Stoffsack rein. Ja, jetzt habe ich das Saatgut und das steht für meine eigenen Projekte, aber auch für Projekte von Dritten zur Verfügung. Ich hoffe, das sei jetzt nochmal der Anfang gewesen. Also nächstes Jahr wollte ich weiterfahren und ich bin nicht nur in der Stadt Bern Wiesen am Beernten, sondern eigentlich im ganzen Kanton oder auch schon im Kanton Freiburg jetzt unterdessen tätig gewesen.
Warum muss man denn eigentlich lokales Saatgut haben? Warum ist es besonders produktiv?
Wenn man Samen gewinnt aus einer Pflanzengesellschaft, die sich an einem Ort etabliert hat, dann nachher kann man davon ausgehen, dass man einerseits eine Artenzusammensetzung hat, die dem Standort entspricht, und andererseits, dass sich die Arten dieser Situation hier anpasst. Wenn man davon ausgehen, dass Pflanzen, die hier jetzt konkret am Aargauer Stauden, beispielsweise an einem mageren Boden, an einer starken Besonnung, hier in Bern mit diesen weiteren Bedingungen ausgesetzt ist, dann nachher sind die Bedingungen eben anders als zum Beispiel im Berner Oberland, wo man durchaus auch gewisse Arten, die es im Aargauer Stauden hat, auch wieder findet. In den Bergwiesen drin zum Beispiel. Aber dort sind die Bedingungen einfach ganz andere. Und das ist jetzt etwas, was man eben nicht sollte oder auch nicht darf, je nachdem, aus einer schönen Bergfettwiese oder aus einer magereren Wiese in den Bergen, die so schön farbig blüht, Samen gewinnen und nachher die zum Beispiel hier in der Umgebung ausbringen. Nein, nicht so starke, gesunde, artenreiche Bestände geben, wie wir uns das eigentlich würden wünschen. Und was als Letztes noch dazu kommt, ich finde, die Diversität, also die Vielfalt von diesen Wiesen, die bildet man eben am besten ab, indem man in der Umgebung meinetwegen auch auf verschiedene Wiesen sogar geht, Samen sammeln. Wichtig ist, dass die Wiesen ursprünglich sind, dass es nicht Wiesen sind, die vor ein paar Jahren mit einer Samenmischung angesagt wurden, die man im Handel hat kaufen konnte, sondern dass es wirklich bei der Aargauer Stauden oder andere Wiesen hier zu Bern und in der Umgebung einfach Sättig sind, wo man weiss, die sind natürlicherweise durch die traditionelle Bewirtschaftungsform von früher einfach so entstanden. Und da hat es halt dann meinetwegen die eine oder andere Art vielleicht nicht drin, aber die hat es dann meinetwegen halt auch nicht. Ich finde das auch nicht so schlimm. Da hat man halt zwei, drei Arten weniger dafür. Also was es in diesen Standardmischungen sonst gibt, dafür hat man auch einiges mehr an weiteren Arten, die eben eher zum Beispiel nicht in diesen Standardmischungen drin sind. Weil die Mischungen in der Schweiz, eigentlich egal bei welchem Hersteller, dass man die kauft, die sind immer sehr ähnlich. Oder? Das ist immer ein Gemisch von sehr vielen Arten, wo man dann auch recht vielfältig einsetzen kann, also an unterschiedliche Standortbedingungen anpasst, eigentlich kann ausbringen, weil eben das Gemisch so breit ist. Aber kommen du dann eigentlich nur 20, 30 Arten aus dem Set von 60, weil einfach der Rest dann diesen Gegebenheiten nicht entspricht. Und ich habe eigentlich noch weitere Arten, die vielleicht ein bisschen weniger schön oder offensichtlich blühen, noch reinbringen. Und das ist für mich Vielfalt, das ist für mich Abwechslung. Das, was ich aktuell sehe in der Landwirtschaft und auch im Siedlungsraum, bei all diesen Aufwertungen, das sieht immer gleich aus. Logisch, es ist ja immer wieder der gleiche Mischungstyp dahinter. Und das finde ich unterdessen fast das wichtigste Argument, dass wir einfach, wenn wir von Vielfalt reden, halt eben auch Vielfalt müssen können, so noch zusätzlich eben gestalten. Weißt, was ist zum Beispiel eine optimale Wiesenpflege? Jetzt, weißt, es gibt, also gut, wir haben es zum Teil schon angesprochen, oder? Es gibt so ein paar wenige eigentlich Grundsätze, wo man sich daran halten kann, oder? Man muss einerseits die Wiesen schneiden, oder? Damit es eine Wiese bleibt und nicht irgendeinen anderen Lebensraumtyp gibt. Dann weiss man aber, man darf auch zum Beispiel nicht zu tief schneiden. Jetzt gerade die Wiesen, da sagt man so 7 cm Höhe. Und dann darf man sie vor allem nicht mit gewissen Gerätschaften schneiden, die heute noch häufig gebraucht werden. Oder sehr oft sieht man noch den Gebrauch von Fadenmäher oder Motorsensen, werden die auch genannt. Das ist ein Gerät, das einfach alles kaputt macht. Also Pflanzen weniger, aber alle Tiere, die dann dran hängen. Vor allem, wenn man das im Sommer oder im späten Frühling oder einfach zu einer Zeit macht, wo es draußen noch lebt. Oder wenn man im Winter oder im Spätherbst, wenn sich eigentlich die Fauna schon zurückgezogen hat, mit so einem Gerät unterwegs ist und etwas abschnitt, ist es weniger problematisch, als wenn man mit im Sommer ein Steilbord mit dem geht, mähen, weil dann verhackt man Blindschleichen, man verhackt eigentlich 3/4 von der ganzen Vegetation, von allen Schmetterlingsraupen, von allen kleinen Heugümperlärfli. Und das ist etwas, was heute immer noch viel zu häufig passiert. Und weitere Grundsätze sind eben auch noch Schnittgut, wenn man es nicht verwertet, irgendwo aufschichten zu einem Haufen. Das ist immer eine super Struktur für Tiere, um sich zurückzuziehen. Rückzugstreifen lassen, wenn nicht alles mähen aufs Mal, sondern entweder, wenn es geht, nur die Hälfte, oder wenn es muss sein, dass möglichst viel gemäht wird, dann zumindest 10%. Das ist so eine Faustregel, lass stehen und erst beim nächsten Mal, wenn man dann durchkommt, mähen und bei dem zweiten Mal, wo man dann geht, mähen, eben wiederum an einem anderen Ort die 10% lassen. Und im Herbst auch beim letzten Schnitt, falls man noch das dritte Mal mäht, zum Beispiel eine schöne Wiese, dann wiederum eben die 10% lassen stehen, wo dann auch der Winter durch bleiben stehen, so wie wir es jetzt im Aargauer Stalden auch gesehen haben.
Was macht jetzt eigentlich der Klimawandel mit der Flora, sagen wir es in der Stadt, die ohnehin schon Stressbedingungen ausgesetzt ist? Was passiert jetzt, sagen wir mal, mit einem Magerwesen, wenn es jetzt heißer wird zum Beispiel, vielleicht zeitweise auch einfach nässer und stürmischer? Geht das über Generationen, bis sich da, sagen wir mal, unsere Flora angepasst hat, oder spürst du das jetzt schon?
Ich denke, das Spüren und das Sehen, das ist schwierig oder sehr stark halt von einer eigenen, vielleicht auch verklärten Wahrnehmung geprägt. Ich weiss nur von wissenschaftlichen Studien, die das schon ziemlich gut haben aufgezeigt, vor allem auch in höheren Stufen, oder, wo viel sensibler, die Vegetation viel sensibler reagiert. In der Stadt haben wir ja schon jetzt sehr spezielle Bedingungen, vor allem auch zum Beispiel durch den Schnellwechsel, den es gibt, von einer Besonnung zu einer Abschattung, je nachdem dann wieder zu einer Besonnung, durch einfach Häuser oder Gebäude im Allgemeinen, wo halt einfach da stehen und je nachdem auch stark Einfluss haben auf die Vegetation rundherum. Auch gerade zum Beispiel durch den Umstand, dass der Wind zum Beispiel abgelenkt wird. Also die Situation in der Stadt ist zumindest für gewisse Pflanzen sicher nicht eine einfache. Aber gerade die Arten, wie ich es auch erwähnt habe, dort im Aargauer Stall, das sind ja eigentlich solche, die Stress in einem gewissen Mass auch gewöhnt sind, sich darauf spezialisiert haben. wenn man einfach davon ausgeht, dass es im Sommer vor allem heißer und trockener wird, oder, dann sind das gerade die Arten, die man dort im Aargau-Stalden findet, eigentlich derig, die sich vielleicht auch in den anderen Beständen ein bisschen besser halten könnten, wo es ihnen jetzt noch nicht so gut würde gehen, weil die Situationen noch zu wüchsig sind. Oder? Wenn es dann in diesen eher wüchsigeren Wiesen im Sommer mal so richtig trocken und heiß wird, dann gehen viele von diesen Individuen ein. Dann gibt es eben den offenen Boden und das Potenzial für Neues zum Wachsen. Das Problem in der Stadt im Allgemeinen ist einfach, dass die Verteilung der Samen, respektive einfach das Reinkommen von weiteren Arten, einfach viel schwieriger ist als an Orten, die nicht so isoliert sind. Jetzt vielleicht, wenn man es einfach auf einen Siedlungsraum bezieht, eher von Vorteil ist, dass durch die Umstände, die der Klimawandel bewirkt, aktuell eigentlich eher mediterrane Arten werden profitieren. Das gefällt ja vielen Leuten, das gefällt auch vielen Botanikern. Oder? Es hat jetzt viele Arten, aber aus diesen Trockenwiesen, die man vielleicht aktuell noch im Wallis muss anschauen muss, dass man sie überhaupt findet in der Schweiz. Oder vielleicht irgendwann, ich hoffe es natürlicherweise, vielleicht mal dann noch den Weg finden, daher sich eben könnten etablieren. Aber was natürlich verschwindet, ist eigentlich eher die Vegetation, die es gibt in den Moor, oder die viel Wasser braucht, die gleichzeitig aber auch wenig Nährstoff verträgt, also Hochmoorvegetation, Flachmoorvegetation, werden die Lebensräume sein, die am ehesten unter dem Klimawandel leiden, neben den Wäldern. Ich habe jetzt für die Wiesen nicht so Angst. Oder für die Wiesen, ich sage jetzt mal im engeren Sinn, wie Trockenwiesen, Halbtrockenwiesen oder auch Fettwiesen. Aber die Feuchtgebiete, die werden stark leiden unter dem Wandel. Und von denen haben wir einfach im Siedlungsraum höchstens so Kleinstflächen. Ja.
Wenn du müsstest eine Vision formulieren für nachhaltige, lebenswerte Stadt, was würde das heißen in Bezug auf die Flora?
Dass an diesen Orten im öffentlichen Raum, wo Rasen, also als Rasen gepflegt wird, muss ich so sagen, aber eben keine zwingende Nutzung mehr als Rasen angezeigt ist, weil einfach niemand mehr darauf schüttet oder darauf spielt, dass das schon allein einfach um die ganzen Rasenmäherstunden ein bisschen oben runterbringen und ein bisschen Treibstoff und ein bisschen Lärm zu reduzieren, dass man die versucht, irgendeine Form eben umzuwandeln. Und näher, denke ich, hat in meinem Ideal viel mehr Strukturen herum, die sich Tiere können verziehen. Asthäufen, Laubhäufen, Steinhäufen. Dort, wo es möglich ist, die ein paar Asthäufen, sollte unsere Gesellschaft schon noch vertragen, hoffe ich.
Die siebte Folge von der Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Wolfgang Bischof ganz herzlich für seine Zeit und dafür, dass sie in Zukunft nicht nur über zur Altstadt schauen wird, sondern auch zu deren außergewöhnlichen Wesen unten dran. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.